Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Melanie Longerich herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Es war 12.45 Uhr, als die Bombe losging. Vor 75 Jahren, am 20. Juli 1944. Während einer Lagebesprechung von Wehrmachtsoffizieren mit Adolf Hitler detonierte der Sprengsatz, den Klaus Schenk Graf von Stauffenberg kurz vorher unter dem Tisch deponiert hatte. Hitler überlebte den Anschlag leicht verletzt, doch für Stauffenberg und weitere Beteiligte endete der Umsturzversuch noch in der Nacht mit der Hinrichtung. Gleich zwei Bücher, die wir Ihnen heute bei Andruck vorstellen wollen, beschäftigen sich mit diesem Tag. Im Widerstand heißt das Buch des Historikers Wolfgang Benz, in dem er dem vielschichtigen Spektrum der Opposition gegen Hitler nachgeht. Und wir stellen Ihnen eine Graphic Novel vor, die sich mit dem 20. Juli beschäftigt. Geschrieben hat sie der Illustrator und Autor Nils Schröder. Außerdem bei Andruck stellen wir Ihnen das Buch des schweizerisch-israelischen Psychologen Carlo Strenger vor, in dem er sich mit der liberalen Elite auseinandersetzt, zu der er sich selbst auch zählt. Und wir besprechen das neue Buch des US-amerikanischen Evolutionsbiologen Jared Diamond. Krise lautet der Titel und er geht darin der Frage nach, wie sich Nationen erneuern können. Und damit wollen wir auch nach etwas Musik beginnen. Der amerikanische Geograf, Physiologe und Umwelthistoriker Jared Diamond hat bisher vor allem mit zwei Büchern für Aufsehen gesorgt. In dem 1997 erschienenen Band Arm und Reich führte er die Ungleichheit zwischen Afrika und dem eurasischen Kontinent vor allem auf geografische Unterschiede zurück. Im Jahr 2005 dann untersuchte er in seinem Buch Kollaps, wie Gesellschaften zugrunde gehen, wenn sie ihre Umwelt zerstören, und dafür erhielt er auch den Pulitzerpreis. Nun legt der mittlerweile 81-Jährige ein Buch vor, das sich erneut mit einer grundlegenden Frage beschäftigt, nämlich der Überlebensfähigkeit moderner Staaten. Der Titel seines Buches: Krise, wie Nationen sich erneuern können. Eine eigenwillige politische Analyse, meint unser Rezensent Martin Hubert.
Das muss man Jared Diamond lassen. Er hat eigene Ideen und wagt etwas. In seinem neuen Buch wartet er mit einer These auf, die klassische Historiker oder Politikwissenschaftler wohl kaum riskieren würden. Nationale Krisen, schreibt er, ließen sich wie persönliche Krisen analysieren.
Zum Beispiel erhalten Menschen in einer Krisensituation oft Hilfe von Freunden. Und genau so können Staaten in einer Krisensituation Hilfe von verbündeten Nationen anfordern. Menschen in einer Krisensituation orientieren sich bei der Lösung des Problems unter Umständen daran, wie andere mit einer ähnlichen Krise umgegangen sind. Auch Staaten in der Krise können Lösungen, die andere Nationen mit ähnlichen Problemen bereits entwickelt haben, aufgreifen und für sich adaptieren. Bereits früher überstandene Krisen können sowohl Individuen als auch Staaten das Selbstvertrauen geben, die aktuelle Krise zu meistern.
Insgesamt zählt Diamond 12 solcher Faktoren auf, die gleichermaßen helfen sollen, persönliche wie nationale Krisen zu bewältigen. Etwa die Fähigkeit, flexibel zu reagieren oder pragmatisch mit äußeren Bedingungen umzugehen. Oder ein starkes Ich zu besitzen, dem bei Staaten eine starke nationale Identität entspräche. Mit Hilfe dieser Faktoren vergleicht Diamond im ersten Teil seines Buches, das sich der Vergangenheit widmet, 7 Länder. Finnland, Chile, Japan, Indonesien, Australien, Deutschland und die USA. Es sind alles Nationen, die Diamond oft bereist hat und deren Sprachen er spricht. Seine Analyse fußt daher nicht nur auf einer beeindruckenden Menge historischer Fakten, sondern auch auf persönlichen Erfahrungen und Bewertungen. Bei Deutschland hat ihn vor allem die Fähigkeit beeindruckt, die Schuld der Nazizeit anzuerkennen.
Wir sollten die Tatsache, dass die Deutschen die Opferrolle ablehnten und die Schande auf sich nahmen, nicht für selbstverständlich halten. Sie steht im Gegensatz zur Opfermentalität der Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg und der Japaner nach dem Zweiten Weltkrieg. Die schmerzhafte Abrechnung mit der Vergangenheit ist für Deutschland heute ein Vorteil. Im Vergleich zur Zeit nach dem Ersten Weltkrieg oder Japan heute genießt das Land eine bessere Sicherheit und bessere Beziehungen zu seinen früheren Feinden.
Tatsächlich kann man in diesem ersten Teil einiges über die Krisenbewältigungsfähigkeiten der behandelten Länder lernen. Es wird aber auch klar, dass Diamond die Rolle von Führungspersönlichkeiten etwas übergewichtet. Letztlich bleiben seine Faktorenvergleiche auch etwas beliebig und führen zu keiner wirklichen inneren Systematik. Diamond weiß das und verweist darauf, seinen Ansatz in einer künftigen empirischen Studie noch genauer untermauern zu wollen. Interessanter ist auf jeden Fall die zweite Buchhälfte, in der sich Diamond mit den Zukunftsaussichten Japans, der USA und der globalisierten Welt beschäftigt. Japan bescheinigt er große Probleme. Das Land sei unter anderem nicht in der Lage, seinen Bevölkerungsrückgang mit Hilfe einer liberalen Einwanderungspolitik zu kompensieren. Besonders hart geht er aber mit seinem eigenen Land ins Gericht. Die USA seien zwar noch sehr ressourcen-, wissenschafts- und technikstark, aber sozial äußerst gefährdet.
Mit der zunehmenden Ungleichheit, der immer noch vorhandenen Rassendiskriminierung und der abnehmenden sozioökonomischen Mobilität werden ärmere Amerikaner zu Recht das Gefühl haben, dass die große Mehrheit ihrer Kinder kaum Chancen hat, ein gutes Einkommen zu erzielen oder ihre wirtschaftliche Stellung auch nur geringfügig zu verbessern. Die Städte der Vereinigten Staaten werden in absehbarer Zeit Unruhen erleben, bei denen Absperrbänder der Polizei die Aufständischen nicht davon abhalten werden, ihrer Frustration über die reichen Amerikaner Luft zu machen.
Sachkundig beschreibt Diamond auch die globalen Zukunftsprobleme des Klimawandels und der Zerstörung der natürlichen Ressourcen. Er verbindet sie mit dem Konflikt zwischen den Reichen und den Schwellenländern und empfiehlt den reichen Ländern ein vorausschauendes Krisenmanagement.
In unserer globalisierten Welt wird es ein von China, Indien, Brasilien, Indonesien, afrikanischen Staaten und anderen Schwellen- und Entwicklungsländern akzeptiertes, nachhaltiges Auskommen nur dann geben, wenn Konsumraten und Lebensstandards rund um den Erdball annähernd gleich sind. Aber die Erde hat nicht genug Ressourcen, um die gegenwärtige erste Welt nachhaltig zu unterhalten. Bedeutet das nun, dass wir alle todsicher in der Katastrophe enden? Nein, denn wir könnten ein stabiles Auskommen haben, wenn sich die Konsumraten der ersten Welt und der anderen Länder einander deutlich unter dem aktuellen Niveau der ersten Welt annähern würden.
Man kann Diamond vorwerfen, dass er solche Problemstellungen zwar konstatiert, ihren strukturellen, etwa sozioökonomischen Ursachen aber nicht tief genug auf den Grund geht. Diamond schwebte offenbar ein Buch über Regeln der politischen Klugheit vor, die gleichermaßen pragmatisch wie zeitlos sind. Letztlich tauchen bei ihnen aber die gleichen Probleme auf wie bei der persönlichen Krisenbewältigung. Jeder Fall ist anders und die Regeln sind oft ambivalent. Beispielsweise begreift Diamond zwar eine starke nationale Identität als krisenstabilisierend, sein Buch macht aber auch klar, wie nationale Orientierungen die Lösung globaler Probleme verhindern. Und vielleicht wäre es kurzfristig effektiv, wenn Diamond vorschlägt, man könne die aktuellen Klimaprobleme eindämmen, indem man vorübergehend weiterhin auf die Kernkraft setzt. Aber ist es kluge Krisenpolitik, wenn man damit unvorhersagbare Risiken in Kauf nimmt und die Endlagerungsproblematik noch einmal verschärft? Trotzdem hat Diamonds eigenwilliges Buch seinen Reiz. Es liefert ein vielfältiges Bild nationaler Problemlagen. Und es appelliert daran, Nationen nicht nur als ein politisches Abstraktum zu sehen, sondern als eine krisenanfällige Realität, für die jeder Bürger, wie für sich selbst, Verantwortung trägt.
Meint Martin Hubert über das Buch von Jared Diamond, Krise, wie Nationen sich erneuern können. Aus dem Amerikanischen wurde sein Buch von Sebastian Vogel und Susanne Warmuth übersetzt und ist bei Fischer verlegt. 464 Seiten kosten 26 Euro.
Thank you.
Jared Diamond, dessen Buch Krise wir Ihnen ja gerade vorgestellt haben, geht davon aus, dass sich nationale Krisen wie persönliche Krisen analysieren und auch lösen lassen. Doch was ist, wenn ein Teil der Gesellschaft in der Krise steckt? Genau das wird nämlich schon seit längerem der liberalen Elite attestiert. Derzeit widmen sich gleich mehrere Bücher diesem Thema. Das Buch Konterrevolution des Politologen Jan Gielonka haben wir Ihnen bereits bei Andruck vorgestellt. Er findet, dass am wachsenden Rechtspopulismus in Europa die liberalen Eliten selbst schuld sind. Carlo Strenger verfolgt eher den praktischen Ansatz, denn der gebürtige Basler, der heute Professor für Psychologie an der Universität Tel Aviv ist, hat Vertreter dieser Elite regelmäßig auf seiner Couch liegen. Diese verdammten liberalen Eliten heißt sein Buch, in dem er versucht zu ergründen, wer sie sind und warum wir sie brauchen. Tamara Tischendorf hat das Buch gelesen.
Die liberalen Eliten haben keinen guten Ruf. Das verrät schon der Titel von Carlo Strengers Buch. Er schimpft sie verdammte liberale Eliten und transportiert damit die Perspektive ihrer zahlreichen Kritiker.
Das gängige Stereotyp über die liberalen Kosmopolitinnen lautet, sie seien egoistische Profiteure der Globalisierung, die sich in Selbstzufriedenheit über ihr Bildungsniveau, ihren anspruchsvollen Geschmack und ihren beruflichen Erfolg suhlen.
Schon im Vorwort macht der Psychologe und Philosoph deutlich, dass er ein wohlwollenderes Porträt dieser gesellschaftlichen Gruppe dagegen setzen will. Einer Gruppe, zu der er sich auch selbst zählt. Die globalen Jetsetter, die Carlo Strenger beschreibt, gehören zur oberen Mittelschicht.
Sie haben so gut wie immer ein Hochschulstudium absolviert, sind in den Medien, in der Kunstszene und der Wissenschaft überrepräsentiert und machen jene Gruppe der Meinungsführer aus, deren Ansichten aufgrund ihrer Ausbildung oder ihres Berufs besondere Autorität zukommt.
In modernen Gesellschaften machen sie rund 20-30% der Bevölkerung aus, schreibt Carlo Strenger. Auf rund 170 Seiten erstellt er ihr Psychogramm. Sein Buch ist in drei Hauptkapitel unterteilt. Besonders im ersten und dritten Kapitel bedient er sich empirischer Erkenntnisse aus der Wirtschaftswissenschaft, Politikwissenschaft und Soziologie.
Empirische Studien zeigen, dass die überwältigende Mehrheit der Angehörigen dieser Gruppe liberale und universalistische Ansichten vertritt, dass sie Bigotterie, Rassismus und Provinzialität verachten und versuchen, ihnen zu entkommen. Dass sie sich eher um die Menschheit insgesamt sorgen als um ihre unmittelbaren Nachbarn oder ihre Landsleute. Und dass sie extrem mobil sind. Ihre Talente stehen überall auf dem Globus hoch im Kurs. Es zieht sie in jene Länder und Städte, die zu ihrem verfeinerten Geschmack sowie zu ihrem liberalen Temperament passen.
Ihr Lebensstil mag ein wenig an den der Vertreter der globalen Finanzelite erinnern, ihr Wertesystem sei aber ein völlig anderes, betont Carlo Strenger.
Studien zeigen, dass die Mehrzahl von ihnen erhebliches Mitgefühl für das Schicksal der ärmeren Klassen aufbringt, tief verankerte sozialdemokratische Ansichten hegt und Steuerprogression und Umverteilung von oben nach unten befürwortet.
Nicht das Streben nach Reichtum treibe sie um, sondern der Wunsch, etwas Bedeutendes zu leisten. Die Handlungsmaxime, nach der sie leben, laute:
Lebe spektakulär und verändere die Welt.
Trotz dieser Menschenfreundlichkeit würden die Kosmopoliten aus Medien, Forschung oder Hightech-Industrie von vielen Bevölkerungsteilen als entkoppelte Eliten oder narzisstische Nervensägen wahrgenommen. Für Strenger ein Paradoxon. Die liberale Elite verstehe die Welt nicht mehr. Manche ihrer Vertreter leiden an Depressionen und suchen auf Carlo Strengers Couch nach Orientierung. Davon erzählt das zweite und längste Kapitel des Buchs. Carlo Strenger schildert 5 Fallbeispiele aus seiner psychotherapeutischen Praxis. Dabei stellt er keine realen Personen vor, sondern komponiert typische Fälle aus verschiedenen Einzelschicksalen. Da ist zum Beispiel Jeff, ein weltweit gefragter Politologe. Er denkt, er wäre ein Hochstapler und leidet unter Einsamkeit.
Jeff war der jüngste von insgesamt 4 Geschwistern und sehr schnell wurde deutlich, dass er weitaus klüger war als seine älteren Brüder und seine Schwester. Er hielt sich häufig im Ausland auf, bekam bald eines der prestigereichen Rhodes-Stipendien und absolvierte ein Auslandssemester in Oxford. Die übrigen Familienmitglieder waren eingeschüchtert, ob des brillanten Sohnes und Bruders. Wenn er zu einem Familienfest in ihrer Kleinstadt anreiste, wirkte es auf sie, als käme er aus einer anderen Welt.
Weltbürger versus heimatverbundene Patrioten, Anywheres gegen Somewheres, ein typischer Konflikt mit einer durchaus politischen Dimension. Die greift Carlo Strenger am Ende seines Buches auf. Seine Diagnose: Die liberalen Eliten hätten in der Vergangenheit viele Fehler gemacht. Den illiberalen Backlash, der ihnen neuerdings eisig ins Gesicht schlägt, hätten sie sogar unwillkürlich mitbefördert. Sie hätten zum Beispiel unterschätzt, wie wichtig vielen Menschen Gruppenzugehörigkeit und kulturelle Wurzeln sind. Der fatalste Fehler, den Carlo Strenger den liberalen Eliten attestiert, ist, Andersdenkende nicht ernst genommen zu haben.
Wir alle haben Menschen, die unsere Ansichten nicht nachvollziehen können und oder nicht teilen, von oben herab behandelt und sie als dumm, begrenzt oder provinziell abgestempelt.
Damit die Erblasser der offenen Gesellschaft, als die er die liberalen Eliten sieht, mit ihrer Botschaft überhaupt noch durchdringen, empfiehlt Carlo Strenger, einen anderen Ton anzuschlagen. Und diesen anderen Ton auch woanders anzuschlagen als vielleicht gewohnt.
Wir müssen lernen, ein breites Publikum anzusprechen und die Irrationalität und die Lügen politischer Scharlatane wie Trump frontal anzugehen. Liberale Kosmopolitinnen, ob Akademiker, Journalistinnen oder Künstler, müssen sich aus dem Elfenbeinturm der Universitäten, Ateliers und Qualitätsmedien herausbegeben und das Risiko eingehen, sich in den sozialen Medien und dem Fernsehen mit den Populisten anzulegen, um ihre Unwahrheiten dort zu entlarven, wo sie die weiteste Verbreitung finden.
Außerdem sieht Carlo Strenger Schulen und Universitäten in der Pflicht, gefestigte Staatsbürger heranzubilden, die politisch argumentieren können. Ein Rezept, in dem auch sein letztes Buch über das Abenteuer Freiheit gipfelte. Alter Wein in neuen Schläuchen also. Alles in allem wendet sich diese verdammten liberalen Eliten nur dem Titel nach an ein neues Zielpublikum. De facto greift das Buch über das Ziel, den liberalen Eliten in guter therapeutischer Tradition dabei zu helfen, sich selber besser zu verstehen, nicht hinaus. Damit ist aber schon viel gewonnen, denn die Kluft zwischen den Weltoffenen und den Heimatverbundenen mit einem Wisch zu schließen, wäre schlicht zu viel verlangt.
Tamara Tischendorf war das über das Buch von Carlo Strenger, diese verdammten liberalen Eliten. Wer sie sind und warum wir sie brauchen. Es ist als Taschenbuch bei Surkamp verlegt, 171 Seiten gibt's für 16 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Der 20. Juli ist ein Schlüsseldatum in der deutschen Geschichte. Doch der Widerstand gegen Hitler lässt sich längst nicht auf eine Gruppe von Militärs reduzieren. Er war nämlich äußerst vielfältig. Das zeigt der Historiker Wolfgang Benz in seinem Buch Im Widerstand. Er will mit dieser Publikation, die wie ein Nachschlagewerk funktioniert, den Blick weiten, lotet die Motive der verschiedenen Personen und Gruppierungen aus und die Bedingungen, unter denen Widerstand überhaupt möglich war. Meine Kollegin Johanna Herzing hat Wolfgang Benz getroffen und mit ihm über Größe und Scheitern der Opposition gegen Hitler gesprochen, denn so lautet der Untertitel seines Buches. Sie fragte sich im Anbetracht der damaligen Situation, ob es nicht eher Kleinheit und Überschaubarkeit der Opposition gegen Hitler heißen müsste. Oder meint Wolfgang Benz mit Größe vielleicht doch etwas anderes?
Naja, da meine ich natürlich schon etwas anderes. Die Größe des Widerstandes besteht ja in der persönlichen Haltung, die das äußerste Ungemach auf sich genommen haben, wie namenlose evangelische und katholische Priester, die dafür im KZ zugrunde gegangen sind, oder Georg Elser, der als Alleintäter mit der alleinigen und frühen Erkenntnis, dass das schief geht, was dieses Regime tut, und auch natürlich Stauffenberg, dem und seinen Kollegen man vorwerfen kann und muss, warum haben sie so lange gezögert. Aber die Größe besteht dann doch auch darin, noch im letzten Moment, nur um ein moralisches Zeichen zu setzen, dann das doch die dann nur noch symbolische Tat zu tun. Also die Spannweite zwischen Größe als persönlicher und moralischer Kategorie und dem Scheitern des Widerstands als Ganzem, das auszuloten, war meine Absicht.
Trotzdem belegen Sie den Widerstand mit so Attributen wie spät, zögerlich, zaghaft. Ist das nicht ein hartes Urteil?
Das Urteil ist hart, aber es entspricht ja der historischen Realität.
Auf was bezieht es sich dann, spät, zögerlich und zaghaft? Meinen Sie damit nur die militärische Opposition?
Es bezieht sich vor allem auf den militärischen und auf den konservativen Widerstand, auf die Eliten in der Gesellschaft. Die haben es so spät erkannt. Die waren zu lange einverstanden mit den Früchten dieses Regimes, auch wenn sie das Regime selber abgelehnt haben.
Woran lag das denn Ihrer Meinung nach, dass es keinen entschiedeneren, breiteren Widerstand gegeben hat?
Naja, für viele war ja nun auch das neue Regime mit Hoffnungen, mit Karriereaussichten positiv besetzt. Also die Überwindung von Versailles war in vielen Köpfen ein ganz wichtiges Moment, dass man aus den Jahren der nationalen Demütigung nach dem Ersten Weltkrieg sich befreit hat. Das hat viele, auch bürgerliche Patrioten, beeindruckt, die jetzt keine persönlichen Sympathien für den Nationalsozialismus hatten, aber immerhin doch den Gesamterfolg. Das hat viele Leute doch eher für das Regime eingenommen als abgestoßen. Und je länger man abgewartet hat, desto mehr Machtmittel standen Hitler und den Seinen zur Verfügung.
Sie haben das geschildert, dass die militärische Opposition und auch die bürgerlichen Eliten relativ spät zum Widerstand gekommen sind, wohingegen Kommunisten, Sozialdemokraten und andere Gruppierungen teilweise schon relativ früh Widerstand geleistet haben. Lässt sich von einem aufrichtigeren oder edelmütigeren Widerstand sprechen und von einem weniger guten?
Das würde ich also glatt ablehnen. Eine solche Wertung gibt es nicht. Die wurde ja dann im Nachhinein versucht, in der Bundesrepublik Deutschland, der alten Bundesrepublik, gab es keinen kommunistischen Widerstand, weil Kommunisten gar nicht befugt waren, Widerstand zu leisten. Also eine Wertung gibt es nicht oder wenn, darf es nicht geben. Umgekehrt hat sich die DDR nur durch den kommunistischen Widerstand legitimiert, aber da musste jetzt alles der einzigen KPD untergeordnet sein, und wenn dem in der Wirklichkeit so nicht war, hat man einfach die Belege dafür gefälscht. Also mit diesen moralischen Unterscheidungen, guter Widerstand, böser Widerstand, gar kein Widerstand, musste ja endlich einmal aufgeräumt werden.
Auch dem militärischen Widerstand oder der militärischen Opposition haftete ja in der BRD relativ lang dieses Verräter-Image an. Wann und warum hat sich das geändert?
Naja, der militärische Widerstand, der 20. Juli, wurde natürlich zur Sinnstiftung und Legitimierung der Bundesrepublik sehr früh von oben her legitimiert. Also in Reden des Bundespräsidenten wurden diese Leute des militärischen Widerstandes als vorbildlich, als Symbole eines besseren Deutschland zu Recht dargestellt. Aber nicht zuletzt unter ehemaligen Soldaten und Offiziere gab es noch eine Diskussion, die 20 Jahre lang über 1945 hinaus anhielt, ob das denn nicht eidbrüchige, fahnenflüchtige Landesverräter, Hochverräter gewesen seien. Also da haben sich dann Militärs in ihren eigenen Ehrbegriffen verfangen und konnten dem Widerstand gegen ein verbrecherisches Regime eigentlich nichts Gutes abgewinnen, weil sie den Eid auf die Regierung und die Gehorsamspflicht des Soldaten als das höherwertige Gut verherrlichten.
Aber kann man es jemandem zum Vorwurf machen, nicht mutiger gewesen zu sein und nicht bereit gewesen zu sein, sein Leben zu riskieren?
Also wir Nachgeborenen können nicht jetzt die Verhaltenslehren vom sicheren Sofa des 21. Jahrhunderts ausgeben, aber darauf hinweisen, dass die Chancen vertan waren, die es 1933 oder 1934 gegeben hat. Darauf hinweisen darf man wohl schon.
Wenn man sich mit dem Widerstand in der NS-Zeit befasst, was sagt uns das heute für unsere Gegenwart oder lehnen Sie das ab?
Das ist überhaupt keine abgeschlossene Angelegenheit, sondern mich als Historiker beunruhigt es ungemein, dass wir jetzt im Deutschen Bundestag eine Partei sitzen haben, deren Vormänner und Vorfrauen quasi Nazi-Propaganda machen. Der eine erklärt diese Epoche deutscher Geschichte, an der wir heute noch leiden, vergleicht sie mit einem Vogelschiss. Und die andere hetzt so gegen Muslime, wie einst die Nazis gegen Juden. Wenn man dann sagt, ja, das hat aber doch gar nichts zu tun, das ist was ganz anderes und das seien ja doch nur Populisten, dann muss ich ja doch sagen, Adolf Hitler hat als Populist seine politische Karriere begonnen, nicht als politischer Schwerverbrecher. Und wenn ich die Parolen miteinander vergleiche, wenn ich dieses stumpfe nationalistische Getöse heute mit dem von damals und der Akklamation, die man damals dafür fand, vergleiche, dann meine ich, man kann sehr wohl aus der Geschichte des Nationalsozialismus, aus der Geschichte des Widerstandes, seines Scheiterns, aber auch seiner Größe Lehren ziehen.
Aber sind wir heute nicht in vergleichsweise besserer Verfassung, was die Institutionen anbetrifft, die uns vor solchen Verhältnissen wie damals zum Ende der Weimarer Republik schützen?
Das habe ich bin inzwischen 78 Jahre alt, die vergangenen Jahrzehnte immer wieder gesagt. Wenn ich gefragt würde, ob sich Weimar wiederholen würde, sagte ich nein. Davon kann gar keine Rede sein, selbst wenn unangenehme Menschen die alten Parolen vertreiben. Aber ich bin nicht mehr so zuversichtlich. Ich pflegte immer darauf hinzuweisen, ein ganz wesentlicher Unterschied sind die Medien. In der Weimarer Republik waren die Medien überwiegend gegen die Demokratie. Heute sind mindestens die öffentlichen Medien absolut auf der demokratischen Seite. Seit dem Siegeszug des Internets und der anonymen Blogger, die jetzt also aus der Sicherheit des Hinterhalts heraus undemokratisch agitieren, bin ich mir nicht mehr so sicher. Und seit wir zum ersten Mal nach der langen Erfolgsgeschichte eine Partei auch im Bundestag in einer beträchtlichen Stärke sitzen haben, wo ich nicht davon überzeugt bin, dass jeder dieser Abgeordneten ein Demokrat ist, seitdem bin ich etwas unruhiger geworden, was die historischen Parallelen angeht.
Der Historiker Wolfgang Benz im Gespräch mit Johanna Herzing über sein Buch Im Widerstand – Größe und Scheitern der Opposition gegen Hitler. Es ist bei CH Beck verlegt, 556 Seiten kosten 32 Euro. Einen anderen Weg, sich dem Attentat auf Hitler zu nähern, ist der Illustrator und Autor Nils Schröder gegangen. In seiner Graphic Novel mit dem Titel 20. Juli 1944, Biografie eines Tages, verdichtet er die damaligen Ereignisse zu einer spannenden, bildreichen Erzählung, in deren Mittelpunkt die Beweggründe und Ängste jener Männer und Frauen rund um Stauffenberg stehen, die über Jahre hinweg auf diesen Tag hingearbeitet hatten, der dem NS-Regime ein Ende setzen sollte. Gemma Pörzgen hat das Buch für Andruck gelesen und meine Kollegin Katrin Stövesand wollte von ihr wissen, ob sich diese Darstellungsform überhaupt eignet für so ein komplexes Thema.
Ja, diese Zweifel habe ich ehrlich gesagt auch immer, wenn ich so ein Buch in die Hand nehme, weil ich mich immer frage, ob in der Verkürzung des Comics doch so komplexe historische Themen zu behandeln sind. Ich muss sagen, dieses Buch, dem gelingt das wirklich außerordentlich gut. Einmal ist es so, dass es tatsächlich erstmal einführt, ganz interessant eigentlich mit einer eröffnenden Figur, die eine Frau ist. Das überrascht ja bei diesem Thema, in dem ja doch die Männer immer sehr stark im Vordergrund stehen. Das ist Margarete von Oven, die Sekretärin von Henning von Treskow. Das ist einer der Mitverschwörer gewesen im 20. Juli, der eben neben Graf von Stauffenberg, den man in der Öffentlichkeit vielleicht noch mehr kennt, eben einer der Hauptverantwortlichen war für diesen Attentatsversuch auf Adolf Hitler. Und in diesem Buch wird wirklich sehr interessant erzählt, wie die Vorbereitungen für dieses Attentat liefen, wie tatsächlich über den Tag hinüber die eigentlichen Attentatspläne dann verwirklicht werden. Und es gibt am Ende natürlich dann auch die traurige Geschichte des Misslingens dieses Versuchs und eben auch der Folgen für diejenigen, die diesen Mut hatten, Hitler umbringen zu wollen, denn viele von ihnen sind ja hingerichtet worden. Und trotz dieses breiten Spektrums ist es eben so, dass das in dieser verkürzten Form des Comics sehr gut gelingt, weil Nils Schröder jemand ist, der wirklich sehr auf Details geachtet hat, der sich viel Gedanken gemacht hat über Atmosphäre dieser Zeit. Und man spürt das einfach, man liest das wirklich mit Interesse.
Es gibt ja auch einige Textboxen auf den Seiten. Das zeigt ja schon, mit Bildern kann man diesem Thema nicht allein gerecht werden. Und dann die Dialoge in den üblichen Sprechblasen der Graphic Novel oder des Comics. Geht das auch auf bei dieser komplexen Angelegenheit mit dem Text oder ist es manchmal ein bisschen platt?
Ich fand es nicht platt. Ich fand es eine gute Balance zwischen Text und Bild. Es sind wirklich knappe Dialoge, es kommen Zweifel zum Ausdruck. Ich fand eigentlich wirklich interessant, dass man eine erstaunliche Komplexität mitgeteilt bekommt über so wenig Text. Und was vor allem auch sehr schön ist, ist, dass das Buch am Ende durchaus Literaturhinweise bereithält für denjenigen, der sich vielleicht jetzt sozusagen vertiefen möchte. Es gibt ein Personenregister und das Buch ist wirklich sehr darauf angelegt, eigentlich den Leser einzuladen, sich mit diesen Ereignissen viel vertiefter zu beschäftigen, als das so eine Graphic Novel machen kann.
Wie schaut es mit der Bildsprache aus? Wie hat die auf Sie gewirkt?
Es ist erstaunlich farbig. Also es ist ja eigentlich eine Zeit, die man immer so in Schwarz-Weiß kennt aus vielen Filmen. Insofern hebt sich das hier sehr ab. Die Graphic Novel ist sehr farbig. Ich habe auch kurz mal gesprochen mit dem Illustrator dieses Buches, der eben auch sagt, es sei ihm sehr wichtig gewesen, eben eine Atmosphäre herzustellen, auch eine Stimmung dieser Zeit, die ja nicht nur düster war und in der eben natürlich diese düsteren Ereignisse dann sehr stark irgendwie dieses Buch prägen. Aber es schafft so einen interessanten Kontrast. Es schafft auch so eine Spannung. Außerdem hat mir gut gefallen, dass in den Bildern viele Details vorkommen. Also man hat einfach so sehr kleinteilige Zeichnungen manchmal, die einen geradezu einladen, sich das vorzustellen. Also mir ging es so, dass es meine Fantasie sehr angeregt hat.
Die Motive von Stauffenberg und seinen Verbündeten werden ja mittlerweile sehr viel differenzierter betrachtet. Sie alle waren ja lange Teil des NS-Regimes. Greift die Graphic Novel dieses Thema auf oder sind das einfach nur die Helden dieser Geschichte?
Nein, ich finde, es ist eine differenzierte Betrachtung. Es ist vor allem auch so, was mir sehr wichtig scheint, dass es sehr viele Andeutungen gibt in dem Buch darauf, dass es ja ein größeres Netzwerk war. Es gibt eben auch Figuren aus dem zivilen Widerstand, wie den SPD-Abgeordneten Julius Weber, die in dem Buch eingeführt werden. Und auch gerade diese eröffnende Figur, die eben eine Frau ist, zeigt eben, dass da ein komplexeres Bild vermittelt wird, weil gerade die Frauen im Widerstand werden meiner Ansicht nach viel zu wenig gesehen, weil von ihnen auch oft keine Quellen vorhanden sind und Frauen in der Zeit einfach eher im Hintergrund standen, was aber für ihre Rolle im Widerstand nicht unbedingt zutrifft, wenn man sozusagen sich auf die Literatur dann bezieht, die es inzwischen ja darüber gibt.
Wer ist Ihrer Einschätzung nach die Zielgruppe für dieses Buch?
Die Zielgruppe ist gar nicht so eindeutig, weil ich dachte auch erst, ach Gott, das ist für Jugendliche, aber so ist es nicht. Es ist tatsächlich auch für einen Erwachsenenleser und auch für jemand, der sich mit dieser Thematik und dieser Zeit beschäftigt hat, ein interessanter Text, weil es sozusagen eine andere Umsetzung ist. Insofern ist es eine breite Zielgruppe, aber der Illustrator hat auch schon erste Erfahrungen gesammelt mit Schulbesuchen. Und da ist es eben auch so, dass es natürlich sozusagen ganz anders nochmal Interesse an Geschichte und an geschichtlichen Ereignissen wecken kann, wenn man es so aufbereitet. Also ich würde sagen, das ist gerade für die Schule ein wirklich gutes Buch, um in diese historische Thematik einzuarbeiten.
Meint Gemma Pörzgen über die Graphic Novel von Nils Schröder. 20. Juli 1944. Biografie eines Tages. Sie ist im Bebra Verlag erschienen, zählt 144 Seiten und kostet 18 Euro. Otto John gehörte zum inneren Kreis der Männer um Karl Gördeler, der direkt am Attentat auf Hitler beteiligt war. Sein Haus in Berlin-Dahlem wurde immer wieder zum Ort konspirativer Treffen. Doch deutschlandweit ist Otto John eher als Protagonist eines Politskandals bekannt geworden, der die junge Bundesrepublik bewegte. John war 1950 der erste Präsident des Bundesverfassungsschutzes geworden. 4 Jahre später verschwand er über die Sektorengrenze nach Ost-Berlin. Und zwar unmittelbar nach einer Gedenkfeier zum 10. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Hitler, also am 20. Juli 1954. Erst 1,5 Jahre später kehrte er ebenso überraschend zurück. Viel ist über seinen Seitenwechsel gerätselt worden, auch in diversen Monographien. Die Historiker Benjamin Carter-Hett und Michael Wahler legen nun die erste Biografie jenes Mannes vor, der bis zu seinem Tod erfolglos um seine Rehabilitierung kämpfte. Markus Heumann hat sie gelesen.
Lange, meine Zuhörer und Zuhörerinnen, hat nichts mehr so die Öffentlichkeit in Deutschland beschäftigt wie der Fall John. Der Übergang des Präsidenten des Verfassungsschutzamtes der Bundesrepublik in die Sowjetzone ist erschreckend.
Konrad Adenauer am 6. August 1954. Besondere Sympathien hatte der Kanzler ohnehin nicht gehegt für den einstigen Widerstandskämpfer aus dem Kreis um Karl Gördeler, der unmittelbar nach einer Gedenkfeier zum 10. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Hitler am 20. Juli 1954 über die Sektorengrenze nach Ost-Berlin verschwand und im Dezember 1955 ebenso überraschend zurückkehrte. Aufgrund noch immer unzugänglicher CIA- und KGB-Akten sind Ablauf und Motivation dieses zweifachen Seitenwechsels bis heute nicht gänzlich zu klären. 1956 wegen Landesverrats zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt und 1958 begnadigt, versuchte Otto John sich bis zu seinem Tod 1997 als Opfer darzustellen. Er sei vom KGB verschleppt worden. 5 Wiederaufnahmeverfahren strengte John an, erfolglos. Doch die meisten Indizien und Aussagen von Beteiligten deuten darauf hin, dass er sich durchaus freiwillig nach Ost-Berlin begab, um keine 24 Stunden später zu erkennen, dass KGB und Staatssicherheit ihm den Rückweg versperrt hatten.
Das Ministerium des Innern gibt bekannt: Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herr Dr. Otto John, hat am 20. Juli 1954 mit verantwortlichen Persönlichkeiten der Deutschen Demokratischen Republik eine Aussprache im demokratischen Sektor von Berlin geführt.
Bei der, so wäre die damalige Meldung des DDR-Rundfunks zu ergänzen, die Persönlichkeiten sowjetischer Agenten waren, die John offenbar nach seiner Weigerung, vertrauliche Informationen zu liefern, ein Schlafmittel in den Kaffee schütteten. Auch die Autoren des vorliegenden Buches müssen bei der finalen Bewertung der John-Affäre vor den gesperrten Akten kapitulieren. Aber mit dieser ersten dezidierten Biografie Otto Johns geben sie dem Leser dennoch ein Psychogramm in die Hand, das eine eigene Urteilsbildung erleichtert. Das sich Verstellen hatte John früh lernen müssen. Von den Verschwörern des 20. Juli 1944 war er einer der wenigen, die überlebten. Während sein jüngerer Bruder Hans von der Gestapo verhaftet und zum Tode verurteilt wurde, gelang ihm über Spanien die Flucht nach England. Dort, zuerst von den misstrauischen Briten interniert, wurde er schließlich mit der Vernehmung deutscher Kriegsgefangener beauftragt und half nach dem Krieg als studierter Jurist den Briten bei der Vorbereitung von Prozessen gegen deutsche Kriegsverbrecher, womit er sich in seiner Heimat nicht wenige Feinde machte. Jons politische Integrität und die Protektion von Bundespräsident Heuss machten ihn 1950 dennoch zum Chef des neu gegründeten Bundesamts für Verfassungsschutz.
Er muss schon damals geahnt haben, dass die politische Realität in der Bundesrepublik sich in den wenigen Monaten zwischen Mai 1949 und seinem Dienstbeginn Ende 1950 weit von dem entfernt hatte, was er sich noch im Londoner Exil erträumte. Aus den Behörden, die sich mit Vertretern der alten Eliten füllten, blies ein immer schärfer werdender reaktionärer Wind.
Eindrucksvoll fächern die Autoren das Personaltableau des Bundesamtes in den frühen 50er Jahren auf. Dort ist John umgeben von einstigen SS-Sturmbannführern, Abwehroffizieren und spitzelnden Ex-Gestapo-Männern als freien Mitarbeitern. Und er ist eingekreist von Vertrauten Reinhard Gehlens, dem einstigen Leiter der Wehrmachtsabteilung Fremde Heere Ost und nun Chef des nach ihm benannten BND-Vorläufers, der selbst auf Jons Posten aspiriert hatte und zu seinem Intimfeind wird. Einmal Verräter, immer Verräter, kommentiert Gehlen das Auftauchen Jons in Ostberlin, wo dieser sich von der SED fortan politisch instrumentalisieren lässt, unter anderem durch den Auftritt auf einer internationalen Pressekonferenz am 11. August 1954, bevor der KGB ihn zu monatelangen Verhören in die Sowjetunion ausfliegt.
Im Amt Blank und in der Organisation Gehlen werden alle die beherbergt, die mit Hitler bis zum bitteren Ende gekämpft haben und noch nicht in den Vordergrund treten können oder auch noch nicht wollen, solange ihnen das Recht nicht zuerkannt wird, ihre Hitlerorden wieder anzulegen. Widerstandskämpfer sind in diesen Reihen als Eidbrecher verfemt.
Solche und ähnliche Äußerungen sind es, die John nach seiner überraschenden Rückkehr in den Westen einen Prozess wegen Landesverrats einbringen, wobei die Judikative alles andere als unbefangen ist.
Das dürfte nicht zuletzt daran gelegen haben, dass ausnahmslos alle Staatsanwälte und Richter, die sich seit 1954 mit seinem Fall befasst hatten, bereits während der NS-Zeit aktiv und bis auf wenige Ausnahmen NSDAP-Mitglieder gewesen waren.
Konstatieren die Autoren. Während sie zur eigentlichen Affäre John aus den genannten Gründen wenig Neues beitragen können, zeigt ihr Buch umso eindringlicher, wie der Fall John für viele Nachkriegsdeutsche als, Zitat, moralischer Blitzableiter fungierte in einer jungen Demokratie, die auf tönernen Füßen stand.
Für diejenigen, die im NS-Regime eine aktive Rolle gespielt hatten oder auch nur Mitläufer gewesen waren, bildete das Vorbild der Widerstandskämpfer einen ständigen moralischen Vorwurf und eine Bürde. Diejenigen, die Hitlers Staat gedient hatten, konnten ihren Patriotismus nun gegen Jons Verrat ausspielen.
Benjamin Carter Hett und Michael Wahler. Otto John, Patriot oder Verräter. Eine deutsche Biografie. Sie ist bei Rowohlt verlegt. 411 Seiten kosten 25 Euro. Unser Rezensent Markus Heumann. Das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur am Montagabend. Wenn der Buchladen Ihres Vertrauens schon geschlossen hat und Sie gerade jetzt Lust bekommen haben auf ein neues Buch, schauen Sie doch mal auf unsere Seite deutschlandfunk.de oder in unsere kostenlose Audiothek-App. Da finden Sie außer unseren aktuellen Besprechungen auch viele andere Bücher, die das Lesen lohnen und natürlich auch die ganze Sendung zum Nachhören. Ich heiße Melanie Longerich. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.